Für die aktuelle Ausstellung Vom Ursprung und anderem habe ich mich mit Eike Berg im Kunsthaus BBK getroffen.
Also Kernpunkt ist eine neue Installation, die ich vor 2 Jahren gemacht habe, die hier in 2 Räumen zu sehen sind. Das sind fiktive Straßenszenen aus meiner Geburtsstadt. Das hat auch noch, da können wir später noch mal drüber reden. Es hat viel damit zu tun, es geht um Erinnerungen und über Träume, wie die funktionieren und was die für eine Auswirkung haben. Das ist hier, wie gesagt, durch nächtliche Straßenszenen, durch die man dann selber gehen kann, fiktive, wo man auch sieht, dann irgendwann sieht auch komisch aus, da passt irgendwas nicht. Und das ist sozusagen im Erdgeschoss der Hauptteil. Dann geht man hoch, da sieht man einmal mein erstes Kunstwerk, was ich als Computerkunst bezeichnen würde, wo wirklich der Computer als wichtiger Teil, als Technik dabei ist. Natürlich, für mich ist Technik immer ein inhaltliches Aspekt, also es ist nicht nur für sich selber, sondern es soll einfach was zeigen, was mich sowieso interessiert. Ich zähle dort bis ins Unendliche, dass alles, was sozusagen eigentlich unmöglich erscheint, das fordert mich heraus. Ich mag es, wenn man so ein bisschen an seine Grenzen geht, darüber hinaus und auch überlegt, was das ausmacht. Dabei sind meine Arbeiten eigentlich immer ganz einfach. Also man muss da jetzt nicht irgendwie sehr verkopft oder irgendwie mit sehr viel Vorwissen hinkommen, sondern da sieht man also mein Gesicht. Ich zähle einfach immer weiter auf Englisch. Und es geht wirklich bis ins Unendliche. Der Untertitel heißt auch X gleich X plus 1. Wer das noch kennt aus der Schule, da geht es halt immer eins weiter. Und ist inzwischen schon relativ alt, die Arbeit. Das sieht man in meinem Gesicht. Das ist halt aufgenommen damals, als ich die gemacht habe.
Das wieder bestens 2001. Ins Thema passt, der Vergangenheit und Erinnerung.
Genau, also das ist, viele der Arbeiten, also eigentlich alle, haben damit auch was zu tun. Es ist so ein bisschen auch wie das umgekehrte Bild von Dorian Gray, wo er, er selber sozusagen nicht älter wird und das Bild wird älter. Hier werde leider ich älter, aber das Bild bleibt so
ein
jung.
Ein reguläres Bild, nicht ein magisches Bild.
Bis ins Unendliche, genau.
Ja. Und bei dem ist aber nicht, dass du dich gefilmt hast, wie du jetzt immer für immer zählst, sondern das sind halt aus Versatzstücken. Und,
genau, das ginge ja gar nicht.
Genau.
Logischerweise, ich kann mich jetzt nicht aufnehmen, wie nee, klar. Ich das endliche zähle.
Einen Versuch könnte man aufnehmen. Und
könnte man machen, aber es ist schon alleine ganz logisch, genau. Dass es nicht klappen würde. Das ist ganz einfach so. Es wird einfach aus 33 kleinen Videos zusammengesetzt und man merkt das auch. Das soll man ruhig auch merken. Es ist jetzt bei über 1 Million, wenn man das so anhört, wie das sagt, sozusagen 1,012,609. Dann gucke ich kurz zum Zuschauer hin oder ich schlucke kurz und dann geht es wieder weiter los. 1 Million und dann weiß man natürlich, was kommt, aber trotzdem ist es so faszinierend, dass diese Maschine, so wie es erstmal aussieht, das auch tut. Und das hat eine sehr suggestive Wirkung. Und meine Arbeiten sind weniger erzählend, sondern es sind eigentlich immer Atmosphären. Also es ist immer ein Moment, der festgehalten ist und den man dann nachfühlen kann und natürlich auch immer mit sich selber verbinden kann. Also ich bin zwar oft drauf, oft sind meine so Teile von meiner Geschichte mit drauf, aber es ist nicht so gemeint. Also es geht gar nicht um mich, sondern es geht um alle oder um denjenigen oder diejenigen, die da gerade anschauen.
Genau. Und du hast mir auch vorhin, wir sind einmal kurz durch die Ausstellung gegangen, hast mir auch erzählt, dass genau diese Zählarbeit, wenn die jetzt irgendwo anders ausgestellt wird und du die jetzt hier ausstellst, die fängt nicht bei Null an, sondern die macht da weiter, wo sie aufgehört hat.
Genau, der zählt wirklich immer weiter. Also ich hoffe, wer weiß, wie lange dann, also es gibt keine Grenzen. Hoffentlich auch noch, wenn ich nicht mehr da bin, kann der immer weiter zählen. Und dadurch ist es auch so, man weiß, man sieht immer was ganz Eigenes. Also diese Zahl gab es vorher nicht und wird es auch nachher nicht mehr geben. Also es ist immer wirklich ein absolut einmaliges Erlebnis, was man hat.
Und gerade das ist ja dieses, also was ich als starkes Spannungsfeld in dem Schaffen, was ich hier gesehen habe, wahrnehme, ist halt diese Idee des Festhaltens einer einzigartigen Sache, was eine Erinnerung ist, irgendein Erlebnis. Aber im reproduzierbaren Medium wird es ja immer wieder gezeigt. Also diese Doppelwertigkeit von, ist es das Gleiche, ist es eine Wiederholung, ist es das Original? Und das macht so ein ganz spannendes Ding jetzt auf, was ja das ganze Konzept von Erinnern ist.
Genau, Erinnern ändert sich ja immer und Bilder sind ja nur so eine Stütze. Das kennt man ja auch, man erinnert sich oft dann nur noch, was man mal auf dem Foto gesehen hat. Mhm. Also es verschwimmt ganz schnell. Deswegen habe ich halt auch versucht, eben solche Bilder festzuhalten. Und für mich als Medienkünstler waren es eben schon von sehr früh an bewegte Bilder. Mhm. Das sieht man auch, das ist einfach gleich ein ganz anderes Leben drin. Selbst wenn es nur ein paar Sekunden sind, das ist ja bei der einen anderen Arbeit, das sind Tagebucheintragungen, wo es wirklich so Videos zwischen 3 und 5 Sekunden sind. Das ist so der Zeit, die Zeitspanne, wo man das noch nicht so als narrative Geschichte sieht, sondern eher als so ein bewegtes Bild.
Eine Impression eher.
Ne? Genau. Und das sind also auch aus meinem Leben ein paar Momente, die aber auch, denke ich, allgemeingültig sind, sozusagen, was es für wichtige Momente gibt. Ich denke mal in das Leben von jedem.
Also so archetypisch biografisch.
Genau, so ist es. Genau, also da gibt es einmal, das war vor der Wendezeit noch, wo ich in Budapest war und Freunde von mir an dem Lenin-Denkmal vorbeigelaufen sind. Also sind sozusagen Dinge, die es jetzt nicht mehr gibt. Also auch aus der Kindheit kennt man vielleicht, dann sind die Häuser abgerissen oder das. Also es ist in anderen Dimensionen, aber trotzdem gibt es sicher Momente von früher, wo man einfach nicht mehr hin kann. Orte, wo man nicht mehr hin kann, Dinge, die nicht nochmal so passieren können.
Gerade auch Länder, die es nicht mehr gibt, weil die es anders ist. Das ist ja irgendwie, ne, das ist immer noch eine andere, auf einer anderen Skala dann irgendwie mit Geld bezahlt, was es nicht mehr gibt. Das ist alles nur noch in der Erinnerung. Das ist echt irre. Also es ist schon so dieses, wenn man zu Hause auszieht und die Eltern aus dem ehemaligen Kinderzimmer irgendeinen Fitnessraum oder so gemacht haben.
Selbst da könntest du nochmal zurück, aber wie die denn da wegziehen. Also
genau.
Wenn man sozusagen nicht das Geburtshaus nicht mehr hat.
Und dann haben wir es noch abgerissen oder so. Und dann man denkt sich dann so, da oben im ersten Stock, wo jetzt nichts ist, schwebend war mal die Biografie. Das macht ist schon fast wehmütig, ne? So.
Genau, also sowas gleichzeitig ist ja auch gerade in dem Sinne dann auch eine Weiterentwicklung. Man freut sich natürlich schon, dass es dieses System nicht mehr gibt. Aber das sind immer, wie gesagt, das sind sozusagen von meiner Situation ausgehend, kann jeder sich seine eigene Geschichte natürlich auch nochmal erforschen und auch nochmal erleben. Da gibt es einen Moment sehr skurril, wo ich eine Performance mache mit einer englischen Performance-Künstlerin, wo wir unter Wasser singen. Also auch dieses, was ich ja als Künstler sowieso spannend finde, aber ich denke mal so skurrile Dinge, die man auch in seiner Jugend erlebt und auch erprobt, sagen wir mal. Dann gibt es eine Partysituation, Tanzen, wie gesagt, das können wir nachher noch sehen, bei dem anderen Video ist für mich sehr wichtig, als körperliche Raumerfahrung, kann ich das, Raum- und Zeiterfahrung, Rhythmus und sich bewegen. Dann gibt es eine sozusagen eine Art Vorbildperson, sehr erfolgreiche, bekannte Philosophin, Mutter von einem Freund von mir, wo wir dann in New York sitzen. Also viele Dinge, die für mich prägend waren und die es sicherlich in jedem Leben auch so ähnlich gibt. Menschen und Orte, die einem wichtig sind. Danach kommt eine Szene mit meinen beiden Töchtern, als sie sehr klein waren, mit ihrem Großonkel auf dem Friedhof. Also auch da ist sozusagen ganz viele Schichten in einem Bild drin. Die Ahnenreihe, der Friedhof, das Vergehen, die Kinder als das neue Leben, die Verwandtschaftsverhältnisse und so weiter. Also auch ist das, was ja bei den meisten Menschen, denke ich, auch ein wichtiger Teil vom Leben ist.
Und so diese ganze emotionale Klaviatur von halt ausgelassen feiern. Das ist aber schon ein bisschen so, weil es eine Erinnerung ist, hat es halt nicht mehr diesen ekstatischen Moment, sondern was, also für mich, was Sehnsüchtiges teilweise. Also
absolut, ja, logisch.
Würde ich so wahrnehmen.
Erinnerung ist immer Sehnsucht.
Auch. Ja, aber auch manchmal selbst an Sachen, wo man froh ist, dass es vorbei ist, ist trotzdem.
Gut, dann würde ich sagen, also oft.
Also. Das ist interessant, das ist immer irgendwie mit Bedeutung aufgeladen. Selbst trivialste Dinge werden in der Erinnerung, wenn die dann biografisch für irgendwas wichtig waren oder gerade da so ein Bewusstsein in dem Moment war, werden dann. Wie wenn plötzlich in Prosa ein Roman geschrieben wird, dann ist das plötzlich festgehalten. Das ist so, das kriegt dann sowas Erhabenes irgendwie.
Ja, das ist schön, was Erhabenes. Das hat für mich auch diese Momente einfach, selbst wenn die jetzt eigentlich normale Teile des Lebens waren, aber so im Nachhinein, wenn man sich noch erinnert und dass man sich erinnert, das hat dieses Erhabene schon, wo man auch merkt, dass das Leben für einen selber auf jeden Fall ganz viele wichtige Stationen hatte, die einen selber auch prägen. Das ist im Prinzip auch dann gleich das Letzte von den Tagebüchern. Das ist meine erste Liebe, mit der ich nie zusammen war, die aber immer die wichtigste Person in meinem Leben war. Und wie sich dann später herausstellte, umgekehrt auch. Sie war dann später in mich verliebt. Und wir haben uns wieder getroffen vor 3 Jahren. Und das war unheimlich spannend. Mhm. Also ich war neu verliebt wie wahrscheinlich noch nie. Zumindest ist meine Erinnerung dann so verblasst, dass es einfach dieser Moment unheimlich stark war. Und das sieht man halt in dem Moment, dass es noch nicht ganz klar, was daraus wird. Eine Frau, die auf mich zukommt im Morning Walking, doch mit einem freudigen Lächeln, würde ich mal sagen. Und wie gesagt, nur ein paar Sekunden, also nur dieser Moment des auf einen Zukommens, das ist also, fand ich auch ein sehr schönes Symbolbild.
Auf jeden Fall. Also es resoniert gerade, wenn man halt, deswegen gehe ich immer vorher gerne einmal ohne irgendwas zu wissen durch die Sachen so, und konfrontiere mich nur mit einem Bild und gucke, was das so mit mir macht, ohne was zu wissen. Und das ist Wahnsinn, was da das Wissen quasi, wie das einfärbt. Die Erinnerung zu wissen, quasi, dass das jetzt so ein Bestandteil aus einer Biografie von jemand ist, auch noch so aufgeladen. Die erste große Liebe ist ja, ich will nicht andauernd das Wort archetypisch rauskramen, aber ist es halt. Ne? Das ist so ein prägendes, frühes Erleben von was ganz Mächtigem.
Ja.
Ne? Und wenn es dann noch irgendwie was ist mit, ja, aber es kam nie dazu, dann hast du noch diese Dramatik dahinter, dann ist das wie eine finale Szene aus einem melancholischen Film.
Irgendwie. So ist das. Obwohl gerade bei der Arbeit kann man das auch sich selber ein bisschen erarbeiten, weil da steht bei jedem Bild drauf, wann es und was es war. Also auch bei diesem Bild steht meine erste Liebe sozusagen dann und dann kommt dann und dann auf mich wieder zu. Also man kann schon ein bisschen mehr, weil das Problem ist oft bei Kunst, gerade bei der zeitgenössischen Kunst natürlich, dass man denkt, ja, was soll das? Man hat keinen richtigen Angreifpunkt, keinen Moment, das wirklich zu verstehen. Man muss auch nicht alles verstehen, davon mal abgesehen, aber bei manchen Dingen ist es natürlich wichtig. Und deswegen habe ich damit Absicht Schrift verwendet. Also bei vielen anderen Dingen ist es nicht notwendig, aber bei manchen ist es auch gut, wenn man was dazu mehr weiß. Aber ich finde das natürlich, ich hätte eigentlich mit dir reden können sollen, bevor ich dir dazu was erzählt hätte. Aber mich interessiert das natürlich auch, wie das ankommt bei anderen, ohne dass ich was gesagt habe. Also deswegen, das habe ich jetzt leider verpasst. Und beim nächsten Mal werde ich das mit jemandem machen, dass ich mir erstmal anhöre, was diejenigen denken.
Ich finde, es gibt ja auch dieses Kahnemannsche schnelle Denken und das langsame Denken. Nur so dieses einfach konfrontiert, du hast sofort ein Urteil, das ist in irgendeiner Kategorie und gehst weiter. Und das versuche ich im ersten schnellen Durchgang, dass ich gar nicht groß was lese oder mich beschäftige, sondern nur so erstmal so, was ist das erste, lauteste, was ankommt. Und das ist aber auch manchmal ein total grobes Kategorisieren. Und wenn es dann nicht mit einem resoniert, weil es zum Beispiel nicht so eine ästhetische Erfahrung ist wie ein Bild, was man sofort einfach durch Schönheit oder so wahrnimmt, merkt man, okay, da passiert so und sowas. Und dann im zweiten Gang, dieses sich langsam öffnen dafür. Und das mag ich ganz gern, weil es halt auch manchmal so diese innere, jetzt bespaß mich Haltung etwas das den Wind aus den Segeln nimmt. Weil, wie du meinst, Kunst, man kann halt viel erklären. Man kann aber auch viel zu viel erklären, dass du dann jetzt den Leuten vorschreibst, wie was zu sehen ist oder so. Und da genau diese Vibration zu treffen, wo das dann mitschwingt, das ist, glaube ich, auch jeder Rezipient anders. Und deswegen finde ich das, ich hatte vorhin irgendein Fazit, das ist mir gerade entglitten.
Ja, aber ich mache das genauso bei Ausstellungen. Ich gehe erstmal schnell durch und gucke und weiß natürlich auch die Schwächen. Aber erstmal so einen Überblick zu haben und vielleicht auch zu sehen, was mich besonders interessiert. Aber gleichzeitig ist es auch so bei ganz vielen Kunstwerken, selbst wenn die einem erstmal überhaupt nichts sagen, wenn du dann länger davor stehst oder sitzt.
Dann beginnt das Sehen.
Dann beginnt das. Und das ist natürlich, und da muss man halt Zeit haben, man muss auch die Energie haben, sich darauf einzulassen. Das kann man jetzt auch nicht erwarten. Deswegen finde ich dann auch so große Ausstellungen manchmal so anstrengend.
Ja, dass man so sagt.
Sondern dass man wirklich sieht, dass selbst bei einem ganz normalen, will ich jetzt mal sagen, also bei einem traditionellen Gemälde, wo du dann denkst, du hast alles begriffen sofort, aber wenn man dann länger hinguckt, dann kommen nochmal ganz andere Sachen wieder in den Vordergrund oder zum Beispiel gerade bei Kurzfilmen, Experimentalfilmen muss man ja echt öfter sehen. Und das ist natürlich das Schöne bei Ausstellungen, weil das ja für mich zumindest die Videos oder Bewegtbild hauptsächlich funktioniert, wenn es jetzt nicht zu lang ist. Nicht, dass man sich sozusagen Spielfilme in der Ausstellung anguckt, ist ja leider auch sehr häufig. passt für mich nicht so, sondern ich finde es eigentlich schöner, wenn man zeitlich begrenzte Sachen in der Ausstellung angucken kann und dann lieber noch öfter, weil dann sieht man es nochmal anders. Also das ist schon, da hast du schon recht.
Ich glaube, es ist auch so ein Ding mit so, wir leben in extrem bildgesättigter Zeit irgendwie. Also es, man kriegt ja überall Bilder, Medien, sonst was. Und so ein gewisser Überdruss. Und ich glaube, dieses, was meinst du, dieses schnelle Sehen, du guckst was an und oder diese Haltung, bespaßt werden zu wollen und so, das, was ja überall bedient wird in, was ich, irgendwelchen Superhero-Filmen und sowas und Popcorn-Kino und so. Ich meine, das hat auch seinen Platz in der Welt jetzt. Ich will da gar nichts gegen sagen. Aber das bedient halt andere Mechanismen und so. Und dieses wirkliche Sehen, was erst dann beginnt, wenn man sich die Zeit nimmt und sich das... ich habe vorhin das Bild des Öffnens genommen. Mhm. Also dieses, wirklich dieses Aufmachen, weil man das Gefühl hat, die Welt ist so laut, du musst mit deiner Firewall irgendwie rumrennen, weil wenn alles an dich rangeht, ist man irgendwie ausgebrannt, gerade wenn man so sensibler ist. Und dann erstmal diesen, nicht Missmut, sondern erstmal so dieses, okay, weil manche Leute sind auch so konfrontativ, das will mir das sagen, gleich in so einer,
das kenn ich.
In so einer antagonistischen Haltung, da hat man schon gar keine Chance, irgendwie zu irgendeinem fruchtbaren Dingen zu kommen. Sondern es muss eine gewisse Bereitschaft da sein, so, okay, jetzt nicht, was will der Künstler damit sagen, ist auch dieses Klischee, aber einfach so, ich gebe dem Werk jetzt mal einen Raum zum auf mich wirken, guck, was es mit mir macht. Und wenn dann die Information kommt, vielleicht kann es manchmal so was rauskitzeln und plötzlich erkennt man so, gerade dann noch in der Kuration, vielleicht mal so einen roten Faden oder merkt diese Querverweise. Also,
Es ist ja auch so, deswegen ist es ja so spannend, auch über Kunst zu reden, weil man halt nicht nur seine eigene Perspektive und eigene Meinung hat, sondern hört, was die anderen sagen und dann manchmal sieht, ah ja, so kann man das auch sehen oder das ist ja auch interessant. Also das ist, erstens weiß ein Künstler oder die Künstlerin ja selber nicht alles. Ja. Also ein Kunstwerk ist ja, wenn es gut ist, offen. Das heißt, man kann es verschieden interpretieren. Das hat natürlich eine Richtung, das hat eine Grundlage, es hat möglichst auch eine subjektive Herangehensweise. Aber dann ist es natürlich so, dann ist die Meinung des Künstlers nur eine von vielen. Und das ist für mich, deswegen wäre für mich genauso spannend, was du jetzt gesagt hättest, bevor ich was gesagt hätte. Und deswegen sind auch die Kunstgespräche ja so spannend. Also wir werden tatsächlich auch hier eins machen, am letzten Tag werde ich nochmal kommen und dann ein bisschen bin ich auch gespannt. Ich hoffe, es kommen auch Leute, dass man sich so ein bisschen austauscht. Denn genau, es geht ja immer um den Menschen und um die, die es betrachten und das finde ich halt genauso spannend. Also deswegen das Reden und deswegen ist der so ein Podcast auch klasse, dass man wirklich die Chance hat, so ein paar Sachen einfach in den Raum zu werfen.
Also ich finde, sowas kann irgendwie so eine Erfahrung halt, die Möglichkeit geben, reichhaltiger zu werden, weil man halt, man weiß, worauf man achten muss. Ich höre manchmal so Musikerklär-Podcasts irgendwie von irgendwie so was, also die sind jetzt nicht unbedingt so technisch oder so, aber ich bin jetzt, also ich als Musiker bin immer eher so intuitiver und wenn dann irgendwie zum Beispiel einer erzählt, was ich, die zerhacken dann irgendwie so mit KI die Songs in Stamps, dass man wirklich hört, was die Gitarre spielt, was das denn da spielt. Und einfach dann da reinzuhören und von jemand, der Ahnung hat, zu sagen, hier war dieses eine Ding, wie dann die beiden Sachen zusammenspielen und dann haben sie da das Metrum unterbrochen und ne, also quasi so Kram, der einem jetzt nicht unbedingt aufgefallen wäre, wenn man einfach nur so mit dem Bauch quasi hört. Manchmal ist das interessant, den Intellekt mitzuholen, manchmal steht auch im Weg, aber einfach so die Möglichkeit, oder wenn jetzt jemand sagt, hier, ich habe dir ein Essen gekocht, da ist ein Gewürz drin, das ist ganz unbekannt und dann kann man darauf achten und macht Platz für die Erfahrung, anstatt, und dann ist man so ein bisschen geprimed irgendwie.
Das ist ja so ein bisschen wie hinter die Kulissen schauen, das ist ja immer spannend, das muss man nicht, also man kann ein Kunstwerk oder auch ein Musikstück natürlich genießen, ohne das zu machen, aber es gibt eine für einen selber so für die eigene Lebenserfahrung so viel mehr zu sehen, wie das auch zustande kommt, was dahinter steckt, Gedanken, aber auch technisches, alles im Prinzip. Das ist bei der Installation unten auch, das ist jetzt mit KI gemacht und trotzdem ist es nicht irgendwelche Gimmicks zusammengeworfen, was so üblich ist heutzutage oder aus dem Internet was gefischt, sondern das sind wirklich meine Fotos, die so bearbeitet wurden, wie ich das wollte, was auch gar nicht so einfach ist, das so zustande zu bekommen, dass das dann so gemacht wird. Aber ich hatte sozusagen das Bild von vorher drin und habe im Prinzip ein Werkzeug gesucht, was das dann so umgesetzt hat. Und das muss man eigentlich nicht wissen, denn das ist so, wenn man jetzt da schaut, ich denke mal, die Wirkung und die Atmosphäre bekommt einfach die Bilder, wie man sie sieht. Aber es ist natürlich, finde ich, nochmal so ein kleines, so dann, man versteht die Welt besser, weil man hört jetzt ja ganz viel von jeder Technik, von allen möglichen Dingen, aber auch von Inhalten oder sowas. Und plötzlich merkt man, aha, das kann man ja auch damit machen oder das kann auch so und so funktionieren.
Das ist eh interessant, weil wenn man gerade hört, irgendwie KI generiert oder mit KI Zusammenhilfe erzeugte Bilder, denkt man ja einfach, Prompt-Bild kommt raus, fertig, alles sieht gleich aus, Midjourney, sonst was. Und das ist ja von anfänglicher Neugier hin zu großer, großflächiger Ablehnung aus allen Ecken irgendwie, weil Leute haben sich satt gesehen und so. Aber das ist, finde ich, wieder, dass du das ganz anders benutzt hast, weil die Idee ist ja, ich will jetzt nicht für dich sprechen, so wie du mir das erklärt hast, so dass das halt Bilder sind aus der Stadt deiner Kindheit und Jugend, so halt diese um 1900 Bauten, glaube ich, ne, so
genau, dieses Gründerzeit, ja.
Gründerzeit und Bilder von Straßen und gewissen Ecken, aber dann halt also ganz viele Bilder davon gemacht und die dann wieder von der KI anders so zusammenstellen lassen, zu Orten, die es eigentlich nicht gibt und die teilweise manchmal auch nicht so richtig Sinn ergeben und so. Und quasi diese Traumlogik, also quasi KI zu benutzen, um die Traumlogik mit wieder in die Erinnerung zu holen, wo die ja eh schon drin ist im Konzept, aber eben das visuell Ausgedrückte dadurch. Und ich finde, das ist jetzt halt nicht zu sagen, hier mit Journey machen wir mal ein Traumbild, sondern das ist anders, das so wie so ein X in der Gleichung, was da einfach reingeschoben wird, so okay, und da ist das noch mit drin. Und das führt in der, also auf mich wirken die halt wirklich sehr, sehr, mir fiel das englische Wort hazy ein, da gibt es nämlich nicht so die gute deutsche Übersetzung, so etwas nebulös, diffus, nicht ganz greifbar, so ein bisschen, wie ich habe die Brille abgenommen, gucke irgendwo hin, habe vielleicht einen Punkt, den ich scharf sehe, aber auch nicht wirklich. Und dass du dann diese Traumlogik quasi davon erzählt hast, dann hat das so geklickt irgendwie. Ah ja, genau, ja, so ist das. Und man kann sich das vorstellen, die sind halt mit Beamern, also quasi groß, gewandfüllend auf die Wände projiziert. Und genau, das sind mehrere Bilder, die quasi wie so eine Diashow durchgehen. Da sieht man manchmal das Gleiche, manchmal auch nicht. Und man bewegt sich dann durch diese beiden Räume. Und das ist so ein bisschen desorientierend, weil du halt diese Doppelungen hast. Wie, ich hatte vorhin dieses Bild von einem Spiegel, der in den Spiegel gehalten wird, diesen ewigen Tunnel, aber dann auch wieder nicht. Und diese Desorientierung finde ich daran extrem interessant.
Ja, es ist halt ein bisschen, man kann da wirklich eintauchen in so eine Art Stadtszene. Es ist also auch nur das Licht der Beamer, also grün, gelb, dunkel, sagen wir mal. Die Beamer sind auch absichtlich auf dem Erdboden. Also wenn man vorbeigeht, dann sieht man den Schatten auch drin. Also man ist tatsächlich jetzt mal auf eine einfache Weise, aber auch in den Bildern mit zum Teil drin.
Als Scherenschnitt dann.
Ne? Als Scherenschnitt. Und gleichzeitig ist es halt so, es sind also alles Straßenperspektiven. Und dadurch, dass die eben so auch senkrecht zueinander stehen, ist es so, dass man wie auf der Kreuzung steht, sich sozusagen entscheiden kann, in verschiedene Richtungen zu gehen und kommt dann weiter in den nächsten Raum, wo wieder Straßen abgehen. Also in dem Sinne schon, jetzt nicht wirklich verwirrend, aber man hat das Gefühl von vielen Möglichkeiten, von einer Mehrschichtigkeit. Also es ist jetzt nicht so eindimensional wie vielleicht oder zweidimensional wie ein Bild, was an die Wand projiziert ist, sondern es entsteht tatsächlich so eine räumliche Komplexität, wenn man sich da bewegt. Und das finde ich eigentlich auch sehr spannend. Und das sind auch ganz einfache Methoden, also einmal über Eck, dann auch der Wand gegenüber und so weiter. Also es ist, aber dadurch, dass man halt selber drin ist und auch das ist wieder eine Frage, KI in der Kunst. Also wie gesagt, zum einen ist, wenn man die machen lässt, kommt nur Kitsch raus. Das ist so, das kann man aber auch ohne KI machen. Das ist überwiegend Kitsch.
Das ist immer der Durchschnitt, der genommen wird. Ne? Das, was das Wahrscheinlichste ist und das Beliebteste.
Genau, und halt bekannte Sachen. Also ich habe ja mit Absicht nur meine eigenen Fotos benutzt, damit man halt nicht irgendwie dieses... Also ich möchte allgemeingültige, was wir ja vorher gesagt haben, allgemeingültige Bilder machen, aber die ich halt selber mache und die nicht deswegen allgemeingültig sind, weil sie von irgendwoher bekannten, wie auch immer, ja, Situationen genommen werden.
Und zwischen universal und beliebig ist ja nochmal ein großer Unterschied.
Genau, genau. Und zum anderen halt, was ich noch sagen wollte, mit der KI, das ja sowieso ein bisschen missverständlich ist, ist ja nicht wirklich intelligent, oder das ist die Frage, was definiert man als intelligent? Es ist einfach ein Hilfsmittel, ein Programm auf einem anderen Niveau, aber man muss trotzdem sagen, wofür man, will man es benutzen und was will man in daraus haben. Man kann sich überraschen lassen, aber die Frage ist halt auch, es wird ja immer trotzdem für Menschen gemacht. Also Kunst ist sowieso, sagen wir mal, eine der Grundlagen, dass es am Ende Menschen sind, die das anschauen. Man kann natürlich auch KI-Kunst machen, die nur die KI anschaut. Das wäre mir dann ziemlich egal, aber theoretisch kann man sich das vorstellen. Es gibt ja auch schon diese Art, dass jetzt KIs sich, dass sie kommunizieren, sich austauschen. Ja. Die Frage ist halt immer, was will man dann am Ende? Ist das dann auch Kunst? Das ist ja auch die Frage, was Kunst ist. Das ist auch nicht beliebig. Das kann man auch schon drüber nachdenken und auch Dinge dafür sozusagen Argumente führen, und man kann auch schon gewisse Sachen feststellen, ob was gut ist oder nicht. Immer natürlich, man kann auch sich irren, und man, aber trotzdem gibt es schon Logiken, denen man folgen kann und wo es durchaus auch Sinn macht, sich über Kunst zu unterhalten. Hm. Und ich denke mal, trotzdem ist Dreh- und Angelpunkt immer der Mensch, also beim Machen und beim Rezipieren. Alles andere ist dann eigentlich für uns erstmal nicht mehr wirklich wichtig.
Ja, und Kunst und Philosophie ist ja eigentlich diese Frage, wie es ist zu sein, ne, so ganz grob gesehen. Und Kunst, irgendwie, ich finde, wenn das damit irgendwie noch zu tun hat, weil wenn Sachen jetzt nur von Maschinen, für Maschinen gemacht werden, ist halt schwer, das jetzt nicht anthropozentrisch quasi rauszutreten und irgendwie das dann als Mensch zu betrachten. Ich weiß gar nicht, ob ich das als Mensch kann. aber so zum Beispiel dieses Zahlenvideo, was jetzt quasi mit deinen Versatzstücken, die du gemacht hast, für immer weitergehen könnte, finde ich, also nicht, dass das daran ist, aber das spielt ja schon mit diesen Ideen so ein bisschen. Was ist, wenn das jetzt einfach immer weiterläuft für niemanden? So, jetzt wir spielen einfach weiter, die ganze Welt gibt's nicht mehr, aber diese eine Arbeit gibt's noch und die zählt für immer weiter im Universum. Halt, dann hat es verloren, Kunst zu sein, oder ist es einfach nur so dieser Abklang? Und also ich finde, du machst so ein interessantes Spannungsfeld auf, was Fragen angeht und Funktion, Abstraktion und Konkretes. Weil sowas wie die Programmiersprachen, das eine Bild, das so ein C64 Basic Code irgendwie abbildet und so, und diese ganzen technischen Sachen wie Beamer, KI, das sind ja quasi so Einsen und Nullen technisch gedacht, aber das Thema ist ein zutiefst menschliches, weil es ist Melancholie, Erinnerung, wie es ist zu sein, zu existieren und das wahrzunehmen, zu existieren, jetzt ganz simpel gesprochen. Und diese beiden Sachen, wie die so umeinander orbiten und miteinander zu tun haben, und das macht so ein interessantes Ding auf. Und
genau, dafür nur, das ist eh eine also für mich ist Technologie sowieso immer nur ein Hilfsmittel, und das ist notwendig heutzutage in der Zeit der Kunst. Das heißt nicht, dass andere Techniken keine Berechtigung mehr hatten. Ganz im Gegenteil, jeder hat seine eigene Sensibilität. Wenn du eine Bleistiftzeichnung machst, hat eine Qualität, die du digital nicht hinkriegst. Logischerweise eine Skulptur im Raum und so weiter. Also das ist nicht, aber trotzdem ist ja Kunst immer eine Art Konzentration von Leben, also immer auf den Menschen bezogen. Ja. Und da nun unsere Umwelt unheimlich viel mit Technik zu tun hat, also du hast Bildschirme, du hast automatisierte Systeme und so weiter, ist es für mich auch logisch, dass man das in der Kunst auch benutzt. Nicht ausschließlich, aber genauso eben auch ein Teil von Kunst ist. Und ich hatte ja früher immer die Angst, dass man irgendwann nichts mehr Neues machen kann. Man hatte ja früher mal so ein bisschen den Anspruch, man will was Neues machen, was es noch nie gab, sozusagen die Entdeckung von als Künstler. Und da habe ich gedacht, na gut, aber irgendwann ist ja alles gesagt. Ne? Man kann ja nicht alles. Und dann habe ich eben gemerkt, dass es eben nicht ganz so ist, sondern die Themen sind immer gleich. Ein bisschen, was du auch gesagt hast, Melancholie, Angst, Freude, Liebe, sonst was. Es sind also wenige immer gleiche Themen. Aber sie müssen halt immer neu dargestellt werden, damit sie genauso rüberkommen auch für die anderen Mitmenschen. Also wenn man jetzt ein Gemälde aus dem Mittelalter anguckt, weiß man ja auch ganz viele Dinge nicht, die damals ganz klar waren, Symbole oder was das bedeutet. Und auch die Art zu sehen, da war dann die Perspektive plötzlich was ganz unheimlich Neues und Spannendes, dass man auf einem zweidimensionalen Bild eine Perspektive gesehen hat.
Ja.
Und um dieses Staunen zum Beispiel wieder vorzurufen, braucht man heutzutage natürlich wieder andere Medien auch und andere Ausdrucksmittel. Deswegen ist das Schöne, Kunst wird es immer geben, solange es Menschen gibt und solange sich die Umgebung verändert, und sie wird sich immer verändern. Das ist, denke ich mal, auch menschenimmanent. Und deswegen, also das war dann so eine Stufe, wo ich sehr froh war und nicht mehr diese Angst hatte, als Künstler völlig irrelevant zu werden, weil man muss sich einfach immer wieder ganz aufs Neue mit Dingen beschäftigen. Ja.
Und selbst wenn man was macht, was schon gemacht wurde, hat man das selber aber noch nicht gemacht, und selbst dadurch wird es anders.
Das auch. Das Subjektive ist ganz wichtig. Gut, wenn man jetzt ganz dasselbe genauso wieder macht, ohne dass es klar ist, was das mit einem selber oder so zu tun hat, dann wird es dann auch irgendwann Kitsch.
Mischung, das ist aus, ja auch das ist der Unterschied zwischen Interpretation und Kopie natürlich. Genau. Aber ich meine jetzt einen Ansatzpunkt.
Das
ich meine, wie viele Porträts gibt es halt? Das ist halt,
genau. Ne?
Also, können wir auch sagen, ja, da gibt es schon ein Bild mit einem Gesicht drauf, das mache ich nicht mehr. Aber genau, das ist ja auch irgendwie, dann wieder im Detail, im kleinen Pinselstrich oder im Augenblick oder Licht oder was auch immer.
Ja, es geht ja einmal um die Porträtierten und dann aber auch um die Art. Also es gibt zwei verschiedene Dinge. Ich bin jetzt auch gerade dabei, oder hatte schon früher versucht, ein Videoporträt zu machen. Was heißt, was kann das mehr als ein Foto oder ein Gemälde? Hatte ich sehr lange gebraucht. Und jetzt habe ich aber eine Möglichkeit, die ist aber noch nicht fertig. Das sehen wir hier nicht beim nächsten Mal.
Teaser.
Was ich noch sagen wollte, was du gesagt hattest, wenn dann vielleicht keiner mehr da ist und das Kunstwerk noch weiter besteht, ist es dann noch Kunst? Das ist ja eine Frage, die jetzt nicht nur mit dem Aussterben der Menschheit zu tun hat, sondern auch so, wenn irgendwo was ist, was man einfach nicht sieht, oder ist es dann trotzdem Kunst? Also das ist, dem müssen wir jetzt nicht nachgehen.
Nee, das ist aber der umfallende Baum im Wald, wo keiner hört. Also so eine Art
Beispiel,
von Frage.
Genau, also ob jemand sagt, das ist Kunst, ob es gezeigt werden muss. Da gibt es schon viele Theorien. Wie gesagt, ob es Kunst ist, wenn es keiner sieht, das kann ich nicht so einfach sagen, aber ich denke mal, man weiß es nicht oder man kennt es ja nicht, wenn es keiner sieht. Also in dem Sinne ist das dann für mich auch wieder nicht ganz so wichtig, sondern mir ist diese Kunst wichtig, die auch gesehen wird. Und ich freue mich natürlich, wenn Leute das sehen. Und die können dann auch sagen, das ist schrecklich oder das verstehe ich nicht, solange, da kommen wir ein bisschen zum Anfang zurück, man sich zumindest ein bisschen die Zeit nimmt und das auf sich wirken lässt. Und manchmal ist es sogar bei den Leuten, die ganz entschieden sagen, das ist ja schrecklich, das finde ich schlecht, ein wunderbarer Ansatzpunkt, sagt, na gut, dann hat es aber ja eine Wirkung auf dich, wenn du das so entschieden sagen kannst. Also dann könntest du dir mal überlegen, warum findest du das schlecht? Und dann fängst du halt dran an, drüber nachzudenken, und man lernt sich ja selber auch kennen, warum man so reagiert auf was.
Das meiste ist eh so, dass irgendwie so Tagesform oder wie gerade dieses, wenn man sich so zumacht und das muss mich erstmal begeistern, weil es mit der ganzen Unterhaltungswelt konkurrieren muss oder sowas. Und ja.
Nee. Genau, wir haben ja auch viel, als ich aber früher auch eine Galerie gemacht habe, also viel Kunstmanagement gemacht, viele Kunsthäuser aufgebaut, hier in Braunschweig ja auch, das, was jetzt der allgemeine Konsumverein ist, den habe ich ja gegründet, damals noch als Fisch mit Freunden, aber das wollte ich gar nicht sagen, sondern wir haben auch eine Galerie für Medienkunst gehabt, und da war halt dann auch immer die Frage, ja, das ist doch aber lange nicht so interessant, als wenn ich jetzt einen Film gucke. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, du sollst aber auch das Video nicht in deinen Fernseher oder in deine DVD-Anlage stecken, sondern das muss halt ein Bild sein. Also da brauchst du auch die Form davon. Also du kannst ein Kunstvideo eher nicht in deiner normalen Fernsehanlage gucken, weil dann vergleichst du es natürlich automatisch mit irgendwelchen Nachrichten und so weiter. Mit Kunst geht es um was ganz anderes. Also wir haben das oft dann auch mit Monitoren verkauft, das heißt, es wird an die Wand gehangen, zum Beispiel, wenn es was sehr Bewegtes ist im Flur, weil sonst würde es immer verrückt werden, wenn es im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer ist. Mhm. Wenn was ganz Langsames ist, kann man es eben auch woanders. Also es braucht schon diesen besonderen Platz und auch das besondere Schauen. Und deswegen ist es ja immer noch so wichtig, dass es Galerien gibt, Museen gibt, wo man weiß, man geht rein und man sieht Kunst, und dadurch nimmt man die auch anders auf. Mhm. Und es gibt ja immer die Diskussion, Kunst nach draußen zu tragen, in die Gesellschaft rein, in den öffentlichen Raum rein. Ist auch wichtig, aber dann funktioniert die da auch ganz anders. Da kann man also andere Sachen machen. Deswegen ist es trotzdem schön, auch diese Räume zu haben, die wirklich für Kunst da sind, weil dann kann man sich ganz anders auföffnen auch und weiß sozusagen, dass man da sensibel sein kann und sich sensibilisieren kann.
Das ist wie Räume für Andacht, wie Kirchen fürs Gebet. Genau. Ist das halt irgendwie, wenn man sagt, okay, Das steht jetzt auf dem Podest, buchstäblich auf ein Podest gestellt und deswegen berührt es den Boden, das Trivial nicht, sondern wir spendieren jetzt mal unsere gesamte Aufmerksamkeit für eine gewisse Zeitspanne diesem Ding. So, und das hat ja auch was von Achtsamkeit, Hingabe, all diesen Sachen, Offenheit und so. Und da muss man Bock drauf haben, wenn man gerade halt total gestresst durch seinen Alltag geht, geht das wahrscheinlich nicht, aber irgendwie, das kann halt auch so reichhaltig sein. Wie gesagt, wenn man dann sich aufmacht, um dann die ganzen Subtilitäten, Feinheiten und so zu sehen und so kleine Parallelen und so, und plötzlich ist das dann so ein Moment, wo man begreift, worum es eigentlich geht bei einer Ausstellung oder so. Das sind nicht nur einzelne Werke, sondern ich sehe überall kleine Mosaiksteile, die sich zu einem vagen Bild zusammensetzen, was mir plötzlich irgendwie was vermittelt, wo dann wieder der ganze Kontext anders dargestellt wird, wo ich die jetzt nochmal angucken muss, weil ich jetzt wieder was anderes weiß und so. Also man kann sich daran so abarbeiten irgendwie. Jetzt klingt ein bisschen negativ, also so halt so dran satt machen irgendwie. Mhm.
Gut, also ich finde es auch eher positiv, dass man dann satt ist, also einfach gut gegessen hat, was zufrieden wird, wie gesagt, für sich selber was getan hat. Hm. Und ich denke, das kann man hier in der Ausstellung schon, da gibt es dann schon Momente, auch es ist einmal schon auch sehr unterschiedliche Sachen. Also es wird nicht langweilig, gleichzeitig sieht man aber dann, denke ich, schon die Verbindungen, also einmal inhaltlich auf der inhaltlichen Ebene, wo dann sozusagen eine Bildsequenz in der anderen Arbeit wieder auftaucht. Gleichzeitig natürlich auch im Nachdenken über Medien an sich, weil das, wie gesagt, ein wichtiges Thema ist, dass man sagt, wie funktionieren bewegte Bilder, wie werden wir davon beeinflusst und wie kann man da auch mal hinter die Kulissen gucken und wie kann man das manipulieren. Da gibt es ja auch sehr viele Möglichkeiten. Und das ist dann, wo halt Kunst auch helfen kann, dass man sich dem ein bisschen bewusst macht und einfach sich sensibilisieren lässt, ein bisschen mehr schaut, wie werden eigentlich Wirkungen erzeugt. Mhm. Und das kann man dann auch übertragen auf alles andere, was eher, sagen wir mal, auf in dieser rationalen Welt ist und immer irgendwas will von einem.
Mhm. Es gibt noch ein paar Sachen, wo ich überlege, ob wir über die reden oder nicht, weil dieser Moment des Nichtwissens und dann Wissens, wenn man sich den nimmt, dieser Monitor. Ich sage einfach nur Monitor.
Ja.
Der
Tänzer meinst du?
Nicht den Tänzer unten.
Der Monitor. Oh ja, das stimmt.
Genau.
Das ist quasi der Abgestellte, der nicht funktioniert.
Genau, das ist okay. Ist ein bisschen spoilbar, aber ist egal. Also ich finde, weil ich muss da immer wieder dran denken, weil das alles so schön als Fazit zusammenfasst, über das wir geredet haben. So dieses sich Zeit nehmen zum Hingucken und plötzlich fallen dann Dinge auf und dann macht es irgendwie Klick irgendwie. Vielleicht sollte das einfach das letzte Wort sein, dass man sagt, okay, also es gibt keine ausgeschalteten Monitore, nur so viel.
Genau, man soll sich nicht so schnell abschrecken lassen. Zweimal, dreimal hingucken lohnt sich.
Genau, okay. Dann vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke auch.
Jawohl.
Dann bis bald.
Bis bald.